Herzlich willkommen bei Business Talk am Kudamm. Bei mir zu Gast heute ist Rainer Hutmacher. Rainer Hutmacher ist einer der Top-Experten, wenn es um das Thema Beseitigung von Fachkräftemangel, Beseitigung von Arbeitskräftemangel und um Arbeitgeberattraktivität geht. Lieber Rainer Hutmacher, wir kennen uns schon länger, deswegen duzen wir uns. Lieber Rainer, wie schlimm ist das Thema Fachkräftemangel eigentlich? Wie viele Fachkräfte fehlen? Warum fehlen die? Wie tragisch ist das?
Das Thema Fach- und Arbeitskräftemangel ist schon ein Riesenthema in Deutschland. Ich spreche jeden Tag mit Unternehmen, die an der Stelle Leidensdruck haben, die entweder zu hohe Fluktuationen haben oder aber Fachkräfte händeringend suchen und keine finden. Also wir haben da schon ein riesengroßes Thema. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Thema in der Attraktivität der Unternehmen. Deutschlands Unternehmen müssen deutlich attraktiver werden, weil nur über Arbeitgeberattraktivität kannst du letztendlich auch eine Form von Magnetismus aufbauen, mit dem du dann Fachkräfte anziehst.
Ja, das ist nachvollziehbar, dass natürlich Arbeitgeber attraktiv sein wollen, um auch die besten Köpfe am Markt zu haben. Aber jetzt haben wir ja auch einen massiven demografischen Wandel. Also es werden am Ende schlicht weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und nicht jeder hat vielleicht die Mittel und die Möglichkeiten, auch das Geld, um es ganz klar zu sagen, um zu dem Magneten zu werden, den du ja von Unternehmen auch einforderst und zu denen du sie machst. Wie kriegt man das gelöst?
Also der demografische Wandel ist ja genau der Punkt. Der ist lange Zeit schon absehbar gewesen. Die Babyboomer verlassen jetzt den Markt. Wir haben absehbar in den nächsten 15 Jahren, 2040, 5,1 Millionen Menschen weniger im arbeitsfähigen Alter. Und da stellt sich ja schon die Frage, die sind heute alle in Jobs. Wer wird diese Jobs in Zukunft übernehmen, wenn 5,1 Millionen Menschen plötzlich weniger vorhanden sind? Also nicht plötzlich, sondern sich über die nächsten 15 Jahre abbauen. Da kann man jetzt lange drüber reden, ob wir das über KI, über Digitalisierung, über Automatisierung oder über Zuzug geregelt kriegen. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das über diese Möglichkeiten oder Ansätze zu regeln ist. Nein, wir werden viel stärker daran arbeiten müssen, Menschen zu motivieren, Menschen zu begeistern, für uns zu arbeiten und gleichzeitig eben auch den Know-how-Transfer der älteren Generation auf die jüngere, auf die nachfolgende Generation zu gewährleisten. Da gibt es eine ganze Reihe von coolen Modellen, von Ansätzen, die man spielen kann und die letztendlich auch diesen Know-how-Transfer gewährleisten, indem man zum Beispiel mit Menschen, die absehbar in den Ruhestand gehen, darüber spricht, wie die sich ihren Ruhestand vorstellen. Und vielleicht stellen die sich den so vor, dass sie sagen, Mensch, ich kann mir durchaus noch 1-2 Tage pro Woche im Projekt vorstellen. Das wäre ja auch eine Form von Wertschätzung, eine Form von Herausforderung dieser Menschen, eine Form von Anerkennung und vor allen Dingen eine Form von Aufrechterhalten von Know-how, Aufrechterhalten von Kundenbeziehungen ist ein total wichtiges Thema. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Notwendigkeiten und auf der anderen Seite eine ganze Reihe cooler Ansätze, die uns helfen, genau diese Problematik zu lösen.
Also das eine wäre dann, dass ältere Menschen, die Boomer, ein bisschen länger arbeiten, wenn auch nur in Teilzeit. Das ist sicherlich eine Lösung für das Thema Fachkräftemangel. Gleichwohl werden das ja nicht alle tun. Und wenn sie 2 Tage die Woche arbeiten, dann arbeiten sie halt auch 3 nicht, die sie früher gearbeitet haben. Und es gibt trotzdem weniger junge Leute. Also das Problem wird sich dadurch ja nicht komplett lösen lassen. Welche Rolle spielt denn KI? Welche Rolle spielen Automatisierung, Robotisierung? Ist das wirklich ein Weg zur Verbesserung? Oder ist das eher, dann macht es das Problem noch größer? Ist das Teil des Problems?
Also für mich ist es nicht Teil des Problems. Ich bin Fan von der KI und ich nutze sie beinahe täglich. Ich glaube, wir werden am Ende einen Mix brauchen aus unterschiedlichen Ansätzen. Zuwanderung aus dem Ausland ist auch sicherlich ein Thema, aber bleiben wir mal einen Moment bei der KI. Die KI wird definitiv repetitive Aufgaben übernehmen und übernehmen müssen und das ist auch cool so. Weil diese repetitiven Aufgaben sind in der Regel langweilige Aufgaben, sind Aufgaben, für die brauchst du keine Fachkräfte. Am Ende reduzierst du damit den Aufwand, überträgst der KI die Aufgabe, gewisse Dinge zu lösen, brauchst aber, um die KI zu steuern, wiederum Menschen, die einen entsprechenden Level an Know-how haben und die auch Fähigkeiten mitbringen, die weit über das Bedienen von KI hinausgehen. Da braucht es Menschen, die Führungsqualität haben, da braucht es Menschen, die Empathie haben, da braucht es Menschen, die mit Begeisterung ihren Job ausüben. Und all das hängt am Ende wieder davon ab, ob du ein Arbeitgeber bist, der attraktiv ist, der Menschen begeistern kann, der Menschen emotional binden kann. Emotionale Bindung führt zu höherem Antrieb, das ist nachweisbar. Und wenn du eine hohe emotionale Bindung, damit einen hohen intrinsischen Antrieb hast, dann hast du auch bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit.
Das klingt aber alles nach Verdrängung. Also nach dem Motto, wir haben weniger Menschen und dann muss ich halt die Besten für mich gewinnen, aber dann sind die halt bei mir und nicht woanders. Ich habe die Mittel, um in KI zu investieren, habe dann tolle Tools, die meine Mitarbeiter nutzen können, bin da super innovativ und damit auch attraktiv. Dann haben aber andere vielleicht diese Möglichkeiten entsprechend nicht. Was ist so deine Antwort darauf, auf diesen radikalen Verdrängungswettbewerb? Weil natürlich für das einzelne Unternehmen mag das attraktiv sein, aber auf einer volkswirtschaftlichen Ebene bleibt das Problem dann ja ungelöst. Man kann sie ja anscheinend nicht alle retten.
Man wird sie nicht alle retten können, da bin ich absolut bei dir. Und deshalb ist ja mein Plädoyer für jeden Unternehmer heute eigentlich, setz dich jetzt schon mit der Frage auseinander, wie die Zukunft für dich aussieht. Wenn du noch ein Unternehmer bist, der viele Jahre an diesem Markt teilhaben will, dann bist du jetzt gut beraten, wenn du Stand heute bereits die Frage dir stellst, wie attraktiv bin ich eigentlich für die Belegschaft und auch für Bewerber? Denn darüber findest du ein Stück weit heraus, wie deine Arbeitgeberattraktivität aktuell einzuschätzen ist. Und auf dieser Basis kannst du deine Arbeitgeberattraktivität entwickeln. Der Punkt ist schon völlig richtig. Wir sind in einem Verdrängungswettbewerb, wir sind in einem Bewerbermarkt. Bewerber suchen sich die attraktivsten Unternehmen aus. Und ja, im Zweifel muss ich die woanders abwerben. Da wird es am Ende auch um Existenzen gehen und auch um einen Überlebenskampf von Unternehmen, gleichzeitig aber auch ein Stück weit um Bereinigung. Ich sage das mal ganz vorsichtig, weil wir haben natürlich auch Arbeitgeber, die sehr, sehr unattraktiv sind. Und wenn solch ein Arbeitgeber am Ende vom Markt verschwindet zugunsten eines attraktiven Arbeitgebers, der Leute emotional bindet, der Leute begeistert, zu dem Menschen gerne hingehen als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, dann ist das so und das kann auch niemand wegdiskutieren, das kann auch die Politik nicht heilen. Das wird ein Stück weit der Weg in die Zukunft sein. Die Guten, die Attraktiven werden überhaupt keine Probleme mehr haben, auch in Zukunft noch da zu sein, weil sie genügend Personal binden und die Schlechteren, die weniger Attraktiven, die werden ernsthafte Probleme kriegen, wenn sie sich nicht jetzt schon mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mich auf dem Weg in die nächsten 15 Jahre dahin entwickeln, auch zu dem Besseren zu gehören.
Das ist ein spannender Punkt, der mich auch zu einer relativ provokanten Frage verleitet. Weil das klingt ja jetzt am Ende so, dass ich als Unternehmen dafür da bin, meine Mitarbeiter zu meinen Kunden zu machen. Also früher musste ich gute Produkte haben, die meine Kunden begeistern. Und jetzt soll ich noch zusätzlich meine Arbeitnehmer begeistern. Das kann ich aber ja vielleicht gar nicht in dieser Art und Weise oder will es auch gar nicht, weil am Ende muss ein Unternehmen Geld verdienen mit Kunden und die bringen das Geld ins Unternehmen, um überhaupt die Mitarbeiter glücklich zu machen. Wie löst du dieses Spannungsfeld auf? Wir können ja auch nicht zu einer Wohlfühlgesellschaft werden, wo Unternehmen zum Selbstzweck werden, so als Wohlfühl- und Happiness-Oase für die Belegschaft. Am Ende muss ja der Kunde auch zufrieden sein.
Meine Frage ist durchaus provokativ. Ich will sie mal so beantworten. Jeder Unternehmer kann an der Stelle was tun. Es gibt aber auch Unternehmer, die wollen nichts tun. Und die Unternehmen, die nichts tun wollen, denen kann ich auch ehrlich gesagt nicht weiterhelfen. Die müssen sehen, wie sie da an der Stelle zurechtkommen, das sage ich jetzt auch mal provokativ. Die, die wollen, die andere Gruppe, die ist nicht unbedingt gezwungen, eine Wohlfühloase zu generieren oder Unmengen von Geld auszugeben. Es sind oft die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Es ist häufig genug so in meinen Beratungen, dass ich auf Unternehmen treffe, die sind schon ziemlich attraktiv. Die schaffen Dinge, die andere nicht schaffen. Die sind flexibler, die sind agiler, die können sich stärker auf Bedürfnisse von Beschäftigten einstellen. Und diese Unternehmen müssen gar keine Unsummen von Geld in die Hand nehmen. Und wir sind auch nicht im Silicon Valley, wo alles Mögliche geboten wird. Du brauchst weder einen Wellnesspalast, noch einen Wohlfühlpalast, noch ein eigenes Sportzentrum. Was du brauchst, sind Tools, die deinen Beschäftigten zeigen, dass du ihre Leistung, ihre Arbeit wertschätzt. Und da nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht um es konkret zu machen. Wenn du heute dich zum Beispiel bedienst aus dem Topf der Sachbezüge, Sachbezugsfreigrenze, 50 Euro stehen dir da pro Monat zur Verfügung, um Beschäftigte zu versorgen, sage ich jetzt mal, zu versorgen mit Gutscheinsystemen, mit Angeboten aus unserem Gesundheitssektor etc. Und wenn du vielleicht jetzt zu einem Unternehmensbereich gehörst oder zu einer Branche gehörst, die eher im Niedriglohnsektor unterwegs bist, dann bist du gut beraten, ein solches Tool zu nutzen. Und jetzt überleg mal, wäre es dir wert, 50 Euro im Monat aufzuwenden oder bis zu 50 Euro im Monat aufzuwenden, wenn du wüsstest, dass du dadurch eine höhere emotionale Bindung schaffst zu deiner Belegschaft, wenn du einen höheren intrinsischen Antrieb erzeugen könntest, wenn du Fehlzeiten reduzieren könntest, wenn du Fluktuationskosten reduzieren könntest und wenn du Fehlbesetzungen vermeiden könntest, wären es dir 50 Euro wert. Und wenn ich heute mit Unternehmern spreche, dann sagt mir jeder, 50 Euro ist mir da definitiv wert, wenn ich ein solches Ergebnis erzeuge. Und jetzt sage ich mal, ebenso provokativ an die Unternehmer da draußen gerichtet, ihr habt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wo ihr euer Geld verliert. Entweder verliert ihr es in dem Bereich Fluktuation, Fehlbesetzung und Stellenanzeigen, zu denen ihr aus der Not heraus gezwungen seid, nämlich dann, wenn euch Personal wegläuft, weil ihr nicht attraktiv genug seid, wenn euch Personal abgeworben wird, weil ihr nicht attraktiv genug seid, wenn euch Menschen, die ihr ausgebildet habt, verlassen, weil jemand anders wiederum attraktiver ist, dann seid ihr gezwungen, in diesen Mangel zu investieren. Sprich, Geld kostet euch das Thema ohnehin. Wenn du jetzt schlau bist und sagst, okay, statt in den Mangel zu investieren, würde ich lieber in die Fülle investieren, also zum Beispiel in die eigene Attraktivität meines Unternehmens. Das kostet im Zweifel sogar deutlich weniger Geld, aber ist die viel, viel effektivere Lösung und vor allen Dingen die für die Zukunft. Ich kann dir da Beispiele nennen. Nehmen wir mal ein Beispiel aus Köln. Unternehmen Elektrohandwerk investiert 17.000 Euro für einen Bewerberfunnel. Was ist ein Bewerberfunnel? Das ist im Prinzip eine Methode, mit der du zielgerichtet über Social-Media-Kanäle Bewerber ansprechen kannst. Und am Ende hat dieses Unternehmen auch einen Bewerber gefunden. Alles prima, nur der Bewerber war nach einem halben Jahr wieder weg. Unterm Strich 17.000 Euro verbrannt. So, und wenn du dir das anschaust, das können viele Unternehmen, das machen die einfach, weil die Hoffnung haben, über diesen Weg Personal zu finden. Wenn der aber nach einem halben Jahr weg ist, da stimmt ja irgendwas nicht, ne? Also dann war es vielleicht nicht attraktiv genug bei dir oder es gab andere Beweggründe. Hättest du diese 17.000 Euro jetzt in deine Arbeitgeberattraktivität investiert, dann hättest du ein stabiles Fundament, auf dem du sowohl dein Recruiting aufbauen kannst und gleichzeitig auch deine Belegschaft begeistern kannst. Das ist ziemlich wertvoll.
Definitiv. Du sprachst jetzt von Tools. Was sind denn die Tools, die angewendet werden sollten? Was sind so die Top 3, Top 4, Top 5, die auch kleinere Unternehmen umsetzen können? Deine Kunden sind ja primär KMU, dass die großen Konzerne wirklich irgendwelche Wohlfühloasen schaffen, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja erstmal nicht der typische Zuhörer und auch nicht zwingend deine Zielgruppe. Also was ist das, was deiner Meinung nach Belegschaften, Mitarbeiter wollen? Wonach rufen die? Was bindet die? Was begeistert die? Und was ist das, was Unternehmer dann tatsächlich tun können? Das muss ja auch matchen.
Definitiv. Und wenn du dir den Markt da draußen anschaust, die Anbieter anschaust, dann scheint es häufig so zu sein, als gäbe es eine Standardlösung. Eine Standardlösung, die für jeden passt. Aber Achtung, wenn dir eine solche Standardlösung angeboten wird, sei da sehr, sehr vorsichtig, weil im Grunde muss jede Lösung individuell aufs Unternehmen angepasst werden. Was will ich damit sagen? Es gibt im Grunde nur Bereiche, die ich dir unter den Top 3 beschreiben kann. Individuelle Lösungen müssen tatsächlich auf jedes Unternehmen angepasst werden. Und zwar in puncto, wie alt ist denn eigentlich deine Belegschaft? Wie ist die Betriebszugehörigkeit? Bist du ein Arbeitgeber auf dem Land? Bist du ein Arbeitgeber auf der Stadt? Da haben wir total unterschiedliche Einflussfaktoren, die dann wiederum eben auch andere Lösungen im Sinne von Benefits erfordern. Wenn wir aber grob drauf schauen und sagen, was sind denn die drei kostengünstigsten Lösungen, die auch noch steuerlich gefördert sind, dann sind wir zunächst mal bei dem Thema Sachbezüge. Da werden ganz häufig Gutscheinsysteme genommen, Einkaufsgutschein, Tankgutschein. Da passt das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement drunter, betriebliche Krankenkasse drunter. Und ein weiterer Baustein wäre dann zum Beispiel das Thema Betriebstreue belohnen. Ja? Und wenn wir uns jetzt diese Bereiche anschauen, also die drei, ne, ich habe jetzt mehr aufgezählt, aber Punkt 1 war ein Gutscheinsystem, habe ich mehrere Beispiele gebracht. Punkt 2 Gesundheitsdienstleistung. Punkt 3 belohne Betriebstreue. Wenn du Betriebstreue belohnst, also Menschen dafür belohnst, dass sie dir die Treue halten, dass sie loyal sind, dann erzeugt das Wirkung, wenn du das gescheit aufbaust, und das kostet gar nicht viel Geld. Wir haben da Systeme etabliert in Unternehmen, beispielsweise Gartencenter oder Einzelhandelsbetriebe, die mega Resultate erzeugt haben. Mega Resultate, da meine ich jetzt zum Beispiel Standing Ovations von der Belegschaft oder eine ganze Latte von Rückmeldungen auf dem WhatsApp-Kanal des Chefs, wo sich Mitarbeiter bedankt haben dafür, dass der Chef Systeme eingeführt hat, die zu mehr Netto geführt haben, die zu einer Entlastung geführt haben, die an einem Punkt geholfen haben, wo es für die Belegschaft passt. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Frage, was sind denn die drei und was bedeutet individuell? Ja, ganz einfach. Wenn wir uns jetzt mal Belegschaftsbeispiele anschauen. Wir nehmen mal auf der einen Seite ein Start-up in Berlin, wo das Durchschnittsalter vielleicht bei gerade 24 Jahren liegt. Den brauchst du nicht zu kommen im Gutscheinsystem. Den brauchst du nicht zu kommen mit einer betrieblichen Krankenversicherung oder Gesundheitsdienstleistung. Die finden vielleicht viel cooler, wenn sie so einen E-Scooter von dir gesponsert bekommen, mit dem sie hier durch Berlin rauschen können und bei jeder Verkehrssituation schnell den Standort wechseln können, ja, oder den Arbeitsplatz erreichen können. So eine Generation überzeugst du auch eher mit Purpose, also mit der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, als mit Benefits. Die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit ist für die junge Generation heute sogar häufig wichtiger und interessanter als die Frage, wie hoch ist denn eigentlich mein Gehalt? Ja, sie sind bereit, ein niedrigeres Gehalt in Kauf zu nehmen, wenn ich denn in der Lage bin, den Sinn der Tätigkeit letztendlich ein Stück weit in den Vordergrund zu stellen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Kontext. Die letzten Mitarbeiter, die ich für mein Unternehmen gesucht habe, da habe ich sehr deutlich die Botschaft in die Stellenanzeige reingeschrieben, du arbeitest an einem der wichtigsten Themen dieser Zeit mit, nämlich an der Bewältigung des Fachkräftemangels. Das hat Menschen angezogen, die einfach für dieses Thema brennen, die gesagt haben, es ist mir total wichtig, daran mitarbeiten zu können. Ich war selbst von dem Ergebnis und von dem Zuspruch sehr überrascht und erstaunt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit 4 Wochen über ein Werbebudget von 1.000 Euro, über Social Media, sprach eben schon vom Bewerberfunnel, 71 Bewerbungen generieren können, weil die Menschen verstanden haben, da gibt es eine Aufgabe, auf die habe ich Bock. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Also wir brauchen für junge Menschen andere Angebote als für alte. Jetzt mache ich den Beispiel für eine ältere Belegschaft. So eine durchschnittliche Belegschaft in Deutschland liegt irgendwo mit einem Durchschnittsalter bei zwischen 47 und 50 Jahren. Wenn du diesen Menschen jetzt ein Angebot machst aus dem Gesundheitsbereich, betriebliches Gesundheitsmanagement, Massage am Arbeitsplatz oder betriebliche Krankenversicherung, mal so als Beispiel, dann triffst du bei denen den Kern, dann triffst du bei denen ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, gesund zu bleiben. Und interessanterweise steht der Wunsch nach Gesundheitsdienstleistungen auf Platz 2 der Wunschskala in Deutschlands Belegschaften. Wo kommt denn das her? Aus meiner Sicht ein Stück weit aus Corona, weil Corona den Stellenwert von Gesundheit nochmal auf eine andere Art und Weise spür- und erlebbar gemacht hat. Und auch wiederum bei der jungen Generation aus dem Wunsch, Work-Life-Balance herstellen zu können. Und Work-Life-Balance bedeutet ja auch nichts anderes als eine gesunde Mischung von Arbeit und Leben. Wenn wir das also wissen und schauen uns jetzt eine ältere Belegschaft an, jenseits der 45, und machen denen ein Angebot zum Beispiel, über das sie Osteopathie, Chiropraktik und Massage, Physiotherapie in Anspruch nehmen können, über das sie zum Beispiel Brillen, die gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr erstattet bekommen, dann triffst du da den Kern, gerade bei Menschen im Niedriglohnsegment, die sich eben diese Dinge nicht leisten, weil sie gerade eben kein Geld für solche Themen übrig haben, dann schaffst du als Arbeitgeber eine Situation, die auch eine schöne Botschaft sendet, nämlich die Botschaft, die Gesundheit deiner Belegschaft liegt dir am Herzen. Und wenn du die authentisch lebst und durch entsprechende Angebote unterstützt, dann bekommst du so Resultate zurück, wie ich sie kürzlich von einem Rewe-Markt hatte, wo die Beschäftigten tatsächlich in einem WhatsApp-Chat jede Menge Nachrichten reingehauen haben, so nach dem Motto, bester Chef der Welt, hatte Tränen in den Augen, als der Chef dieses Modell konzipiert hat, jetzt kann ich mir endlich dies und jenes leisten. Das sind so Rückmeldungen, wo du einfach spürst, da ist emotionale Bindung, da ist Dankbarkeit. Und das ist wichtig zu erzeugen. Und es ist auch überhaupt nicht teuer.
Das war jetzt relativ ausführlich. Vielen Dank dafür, weil vieles klar geworden ist. Ich habe für mich auch mitgenommen, dass das Thema Marke, Identität des Unternehmens ja auch eine Rolle spielt. Einerseits Purpose des Mitarbeiters, der an was Sinnvollem mitarbeiten möchte, aber eben auf der anderen Seite auch die Markenidentität des Unternehmens. Also wenn ich sehr, sehr nachhaltig bin und in einer Großstadt bin, dann ist vielleicht der Tankgutschein gar nicht das Richtige, sondern eben eher der E-Scooter oder das E-Auto oder vielleicht dann wirklich irgendwo das Fitnessstudio oder das Jobrad oder das soziale Engagement, dass man eben sagt, so wir geben jetzt für jeden Mitarbeiter, den wir haben, 5 Euro spenden wir an einen gemeinnützigen Zweck, sind ja unendlich viele Möglichkeiten, die dann ja abgestimmt auf meine Unternehmensmarke und auf meine Unternehmenswerte über die Mitarbeiter gelebt werden und weitergetragen werden können. Das sind schon auch Dinge, die eine Rolle spielen, denke ich.
Und vor allen Dingen abgestimmt auf die Belegschaft, ne? Weil bei Unternehmensmarke, Haltung etc., ja, bist du völlig richtig, aber schau dir bitte auch die Belegschaft an. Schau sie dir im Detail an. Wenn du verstehst, womit kann ich meine Belegschaft maximal begeistern, wirst du letztendlich einen Treffer landen und kannst davon ausgehen, dass du Dinge wie Standing Ovations bekommst und eine Form von Begeisterung erzeugst, die eben auch zu mehr Produktivität führt.
Die aber auch vermarktet werden kann und darf. Also ich rede hier über das Thema Arbeitgebermarke und Employer Branding. Also ich tue Gutes und rede auch darüber. Ja. Und idealerweise reden meine Mitarbeiter darüber. Das ist schon auch das Ziel.
Na klar, wenn deine Mitarbeiter darüber reden und begeistert von deinem Unternehmen sind, hast du eines erreicht. Dann hast du nämlich Mitarbeiter zu Fans gemacht. Und wenn du Fans in deiner Belegschaft hast, die begeistert über dein Unternehmen, deinen Ansatz, die Tätigkeit reden, dann schaffst du dadurch eine Situation, die im Prinzip auch Bewerber anzieht, ne? Weil stell dir vor, Mitarbeiter redet begeistert über dein Unternehmen und erzählt, wie cool das alles ist, welche arbeitgeberseitigen Angebote da sind, welchen Purpose letztendlich du bietest. Und wenn du das schaffst, dann hast du schon einen Riesenschritt nach vorne gegangen in deiner Vermarktung, ne, in deinem Marketing, in deinem Employer Branding. Und ja, das darf man nicht nur, sondern man muss das sogar tun, die Marke am Bewerbermarkt auch sauber positionieren, natürlich auch an der Zielgruppe, am Kunden sauber positionieren. Aber wir dürfen bitte diesen Bewerbermarkt nicht aus dem Fokus verlieren, weil da habe ich ja die Möglichkeit oder ich muss mich heute am Bewerbermarkt vorstellen, präsentieren und bewerben. Und da stellen wir uns einfach mal ein Schaufenster vor, an dem Bewerber stehen und sich für unser Unternehmen interessieren. Nebenan ist das nächste Schaufenster, ist der nächste Arbeitgeber, der ein cooles Angebot hat. Und jetzt stell dir mal vor, in unserem Schaufenster haben wir Käsewürfel liegen und die Käsewürfel sind gut ausgeleuchtet. Ja, dann stellt sich ja die Frage, an welchem Schaufenster läuft dem Bewerber, der sozusagen der Speichel im Munde zusammen. Ne? Ich erlebe das gerade selber an der Stelle, wenn ich drüber nachdenke. Also die Frage ist, womit kann ich Menschen, die sich nicht für mich entscheiden müssen, die Wahl haben, sich auch für andere zu entscheiden, womit kann ich die maximal begeistern? Und da gehört absolut zum Marketing dazu, diese Dinge ins Schaufenster zu bringen und sichtbar zu machen.
Aber das klingt für mich schon wieder, ich komme noch mal ein Stück weit zurück zum Anfang, nach einem Überbietungswettbewerb. Und jetzt will ich gar nicht eben sagen, na gut, dann kommen einige nicht mit, dann ist das halt eben so. Aber wo führt das am Ende tatsächlich hin? Und wo muss man auch mal Grenzen setzen? Wo muss man vielleicht auch mal Nein sagen zu irgendwie einer Möglichkeit, die sich bietet durch eine steuerliche Förderung oder durch den Wunsch eines Mitarbeiters. Ich kann ja auch nicht unbegrenzt einfach alles machen. Also wo kann ich auch, ohne an Attraktivität zu verlieren, auch mal eine Grenze ziehen?
Also Grenzen musst du immer da ziehen, wo dein Budget nicht mehr zulässt. Das ist schon mal der erste Schritt. Grenzen musst du auch da ziehen, wo vielleicht sogar bei dir selbst der Gedanke entsteht, ich frage doch mal meine Belegschaft, was würden die denn haben wollen? Womit kann ich die maximal begeistern? Tu bitte das nicht. Mach alles nur das nicht. Weil wenn du eine Belegschaft mit 30, 40, 50 People befragst, dann hast du am Ende 200 Wünsche, die kannst du nicht bedienen. Also es gibt Verfahren, mit denen man analysieren kann, was würde eine Belegschaft maximal begeistern. Wir haben einige dieser Verfahren auch selbst entwickelt. Und nur damit kannst du sozusagen die Schnittmenge der Wünsche deiner Belegschaft eruieren. Und wenn du diese Schnittmenge am Ende adressierst, dann hast du Zufriedenheit bei allen Beschäftigten, weil ja jeder sich in dieser Schnittmenge wiederfindet. Und das ist eine große Herausforderung und vielleicht am Ende auch der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir haben ja immerhin in den letzten 3 Jahren schon 250 erfolgreiche Umsetzungen in der Republik gemacht, in 50 unterschiedlichen Branchen. Das hätte nicht funktioniert, wenn wir nicht ein Angebot passend auf die Belegschaft zugeschnitten hätten. So, und wieder zurück zum Kern deiner Frage. Ich erlebe da draußen ganz anderes. Ich erlebe Unternehmen, die vielleicht anfangs skeptisch sind, so im Sinne von auch Überbietungswettbewerb und muss ich das alles machen und muss ich nicht auch mal Nein sagen und muss ich mich denn so prostituieren und muss ich mich denn so anbiedern? Das sind ja Rückmeldungen, die ich da bekomme. Wenn die dann aber verstehen, welche Wucht hinter dem passenden Angebot steht und dass solch ein Angebot nicht zwingend bedeuten muss, Geld in die Hand zu nehmen, weil manchmal ist es ja so, dass wir nur Dinge aufräumen müssen. Also stell dir vor, du hast schon einiges an Angeboten drin, hast die aber seit 20 Jahren nicht mehr überprüft. 5 Jahre reichen auch aus. Hast die schon seit 5 Jahren nicht mehr überprüft. Da wirst du feststellen, da sind Dinge dabei, die interessieren heute keinen mehr. Die braucht heute keiner mehr. Nehmen wir den von dir eben erwähnten Tankgutschein. War früher mal hip, war früher mal total cool. Ja, da kriegst du einen 50-Euro Tankgutschein, ne, löst den ein, steckst den Rüssel in den Rüssel der Zapfsäule sozusagen in den Tank hinein und die 50 Euro sind durchgerasselt, da ist der Tank noch nicht mal halb voll. Also da erzockst du ja kein Glückserlebnis mehr mit. Ja? Da gibt es heute viel, viel coolere Ansätze, mit denen man für Begeisterung sorgen kann. Und wenn du jetzt ein solches Tool tauschst, ohne dein Investment zu erhöhen, du gibst nicht mehr 50 Euro aus für einen Tankgutschein, sondern gibst vielleicht 50 Euro aus für ein Tool, für einen Benefit, der am Ende einen viel deutlich höheren Wert hat. Ja? 50 mal 12 reden wir über 600 Euro, die du investierst, nur 600 Euro, die bei mir ankommen, wenn wir über Tankgutschein reden. Jetzt nimmst du die gleichen 50 Euro und schaffst dafür zum Beispiel ein Gesundheitsbudget von 1.000 Euro plus noch irgendwie eine geile Versorgung für Zahnersatz. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, für so eine durchschnittlich alte Belegschaft in Deutschland, wo solche Systeme einfach einschlagen wie der Hammer. Ja, dann hast du mehrere 1.000 Euro Effekt geschaffen für den gleichen Aufwand. Und gleicher Aufwand bedeutet an der Stelle eben auch, du nimmst gar nicht mehr Geld in die Hand. Du tauschst ein Modul gegen das andere aus. Das ist ein Punkt, wo viele Unternehmen heute eben auch dran kranken. Die stellen ihr arbeitgeberseitiges Angebot nicht regelmäßig genug auf den Prüfstand. Und da gehört es hin. Regelmäßig sozusagen, wie beim TÜV, alle 2 bis 3 Jahre einfach mal drüber schauen. Ist das heute noch passend? Habe ich noch die Belegschaft, die genau die Punkte wertschätzt? Oder braucht es andere Dinge? Deshalb ist das gar nicht so sehr, dass ich auf Unternehmen treffe, die sagen, die Welt ist so schlimm und alles kostet Geld und nur Überbietungswettbewerb. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Unternehmen da draußen, Unternehmer, Unternehmerinnen, die ihr Herz am rechten Flecken haben, die sagen, das ist mir schon was wert, die Belegschaft zu wertschätzen. Ich weiß nur nicht wie. Die Hilflosigkeit ist das viel, viel größere Problem als die Frage, habe ich dafür noch irgendwie das Budget von 2 Pizzen im Monat übrig? Nee, das ist gar nicht die Frage. Da haben die übrig. Aber die Frage ist, womit? Was tue ich? Was bringt mir letztendlich den größten Effekt? Das ist das, woran wir arbeiten.
Also ich nehme jetzt auch, sag mal, zur Kenntnis, dass man eben das tatsächlich steuern kann, dass das ein intelligentes Management auch ist, was A zur Marke passt, was B sogar zu dem Kunden passt, was natürlich den qualitativen Output auch im Sinne des Produktes erhöht, was eine soziale Verantwortung widerspiegelt und was am Ende des Tages nicht zwingend mehr kosten muss, sondern dass es eben auch kein Wünsch dir was ist. Jeder kann irgendwie sagen, was er haben möchte und er kriegt es dann, sondern das ist eine unternehmerische Entscheidung, eine Managemententscheidung, wo man tatsächlich Unterscheidung und kaufmännische Klugheit beweisen kann. Das nehme ich jetzt für mich erstmal mit. Lass uns noch mal gucken, wie man den Fachkräftemangel auch behoben bekommt. Wir haben auf der einen Seite gesagt, KI, Digitalisierung ist ein Thema, das wird nicht für jeden funktionieren, aber es wird ein Stück weit helfen, das Problem zu lindern. Wir haben gesagt, ältere Menschen sollten länger arbeiten. Da will jetzt ja die neue
Koalition. Wenn sie wollen,
ne? Wenn sie wollen, klar. Aber soll ja auch gefördert werden durch die neue Aktivrente. Und generell ist das ja auch eine gute Idee, das Wissen zu bewahren. Dann haben wir die Älteren im Arbeitsmarkt. Lass uns über das Thema Migration tatsächlich auch mal sprechen. Ausländische Fach- und Arbeitskräfte. Ohne die würden ja ganze Branchen, also mal Hotellerie beispielsweise, komplett zusammenbrechen. An der Rezeption mögen noch Menschen stehen, die dann eben deutsche Wurzeln haben. Aber sobald man in das Backend eines Hotels guckt, dann sind das tatsächlich sehr, sehr viele ausländische Fachkräfte. auch in der Pflege, im Gesundheitswesen. Die Welt würde zusammenbrechen ohne. Wir haben aber ja auch keine sehr ausgeprägte Willkommenskultur. Wir haben extrem viel Bürokratie. Also versuch mal wirklich einen arbeitswilligen und arbeitsfähigen Inder in deinen Betrieb zu kriegen. Da kenne ich auch Beispiele, dass die jahrelang dabei sind und irgendwann entnervt aufgeben und sagen, dann lasse ich es halt ganz bleiben. Wie schätzt du das ein? Wie weit kann Migration auch eine Linderung, ganz gelösen wird es das auch nicht können, wie weit kann das eine Linderung erzeugen? Und wie schätzt du das in diesem Gesamtkontext tatsächlich ein? Wenn Ältere arbeiten mit KI, Digitalisierung und ausländische Fachkräfte, was muss passieren? Wie gehen deine Kunden damit um? Wie groß ist da die Herausforderung?
Das ist das, was ich eben mit Systemmix meinte, ne? Also wir brauchen ein bisschen von allem und dann sehe ich die Probleme durchaus als lösbar an. Wenn wir über Migration von Fachkräften, Arbeitskräften aus dem Ausland reden, dann haben wir da tatsächlich noch eine Menge Handlungsbedarf, eine Menge Handlungsbedarf in den Prozessen vor allen Dingen, in der Bürokratie, wie du schon angesprochen hast. Hier sieht der Koalitionsvertrag ja auch einige Ansätze, einige positive Ansätze vor. Und wir haben persönlich in unserer Beratung relativ gute Erfahrungen gemacht mit den sogenannten Relocatern, also Menschen, die dafür sorgen, dass Fachkräfte, die im Ausland sitzen, mit einem hohen intrinsischen Antrieb, der intrinsische Antrieb an der Stelle ist, die sitzen im Ausland in Sprachschulen und lernen die deutsche Sprache. Das heißt, die haben den festen Wunsch, irgendwann nach Deutschland zu gehen, um dort zu arbeiten, wissen aber auch, ohne dass ich die Sprache beherrsche, ist ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen. Sprich, ich habe da also wirklich Menschen, die aus einem inneren Antrieb heraus schon mal die Sprache erlernt haben, die dann nach Deutschland kommen wollen. Und hier ist ganz wichtig, dass die eine Form von nicht nur Willkommenskultur genießen, sondern eben auch nicht so als solitär dann plötzlich in der Landschaft rumstehen, ohne Bindung, ohne Kontext, ohne Wohnung teilweise eben auch. Das funktioniert ja alles nicht. Wenn wir mit diesen Relocatern zusammenarbeiten, dann ist letztendlich der Prozess Vermittlung des Arbeitgebers, also Arbeitgeber und der Mensch, der im Ausland sitzt und die deutsche Sprache schon lernt, haben weit bevor sie letztendlich miteinander arbeiten, schon Kontakt, ne? Lernen sich kennen und verstehen, können analysieren, was es denn braucht vor Ort für diese Person. Ja, da geht's los bei der Frage, wo wohnt denn dieser Mensch am Ende? Wo findet er ein soziales Umfeld, in dem er sich wohlfühlt? Im besten Falle, du sprachst eben von Indern, im besten Falle natürlich auch in einer Kultur, die ähnlich ist. Also sprich, wenn du schon Menschen aus Indien in deinem Unternehmen hast, ist total cool, die zu integrieren in diesen Prozess, damit der Nächste, der kommt, sich ein Stück weit wohlfühlt, ein Stück weit berufliche Heimat vorfindet. Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die nötig sind. Ich glaube, das ist ein cooler Ansatz, wenn man diesen Zuzug aus dem Ausland vernünftig organisiert, die Menschen dabei begleitet, hier vor Ort sich zu festigen, zu verankern und eben auch dann die Jobs zu übernehmen, die viele von uns ja nicht mehr machen wollen. Ne? Wenn du davon sprichst, wie die Situation in Hotellerie und Gastronomie ist, da liegt es ja nicht daran, dass wir hier in Deutschland gerade zu wenig Arbeitskräfte haben, aber es gibt halt Menschen, die wollen diese Tätigkeiten nicht machen und deshalb findet die Hotellerie und Gastronomie an der Stelle nicht das passende Personal. Und gerade in der Hotellerie und Gastronomie ist ein super Beispiel für das Onboarding von Fachkräften aus dem Ausland, weil da gibt es viele Betriebe, die machen das mit einer Perfektion, aber eben auch gut durchstrukturiert. Und die haben dann am Ende auch gute Ergebnisse.
Da haben wir relativ breit ein paar Fortschritte tatsächlich ja gemacht. Ne? Wir sagen Technik, Arbeitgeberattraktivität, ausländische Fachkräfte heißt ja auch Menschen gewinnen und neu onboarden. Mhm. Heißt am Ende auch Recruiting, auch deutsche Arbeitnehmer muss ich ja irgendwo integrieren und dieser Prozess vom ich begeistere mich für ein Unternehmen, entscheide mich, mich dort zu bewerben, werde dann dort genommen. Dieser Prozess vom Onboarding über die Einarbeitung, über die Integration, über die Attraktivität, dann im Unternehmen alt werden, vielleicht auch mit zunehmendem Alter mehr Benefits kriegen und irgendwann aus dem Unternehmen ausscheiden und in der ganzen Phase Fan zu bleiben. Ich weiß, dass du für all diese Bereiche vom ersten Kontakt bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen Tools hast und Konzepte hast und auch unterstützt. Menschen in allen Phasen und jeden Alters ein Stück weit im Unternehmen zu halten und die Menschen zu begeistern. Wie machst du das und was sind da die Besonderheiten und worauf sollten Unternehmen in den einzelnen Phasen achten? Weil ich kann ja in jedem dieser Touchpoints Menschen verlieren und deren Begeisterung enttäuschen oder Erwartungen nicht erfüllen.
Da sprichst du einen Punkt an, der ist extrem wichtig. Und so ein Lifecycle, der ist ja wirklich auch ziemlich lange. Und wir können nicht davon ausgehen, dass jemand auf ewig beim Unternehmen bleibt. Aber Kompetenz im Unternehmen zu halten, ist schon ein ziemlich wichtiger Faktor. Deshalb sollte man alles dafür tun, die Menschen über den Weg im Unternehmen bestmöglich zu begleiten. Da gehören so Themen dazu wie klares Aufzeigen von Karrieremöglichkeiten. Ne? Also wenn wir davon sprechen, jemand kommt frisch und jung ins Unternehmen, der möchte vielleicht auch wissen, wie sieht meine Zukunft hier aus. Jemand, der weiß, welche Möglichkeiten ich habe, mich in diesem Unternehmen weiterzuentwickeln, der schaut erstmal gar nicht nach rechts oder links, um festzustellen, gibt es noch irgendwo ein attraktives Angebot. Der ist vielleicht sogar bereit, für einen geringeren Einstiegspreis bei dir zu starten, weil er die Option hat, sich zu entwickeln oder sich breiter zu qualifizieren. Also dieses Thema Weiterbildung, dieses Thema Karrierechance ist ein Riesenthema, gerade für junge Leute. Wenn du dann die ältere Generation ansprichst, die hat dann am Ende wieder andere Bedürfnisse. Ne? Da sind wir auch bei dem Projekt Silberrücken, wie ich es immer wieder nenne. Ne? Also viele wissen vielleicht mit dem Thema Ruhestand gar nicht so wirklich viel anzufangen oder sind unsicher, wie wird sich das denn anfühlen, wenn ich im Ruhestand bin. Ich habe dir eben dazwischen gequatscht und habe gesagt, nicht jeder muss länger arbeiten, aber ich kenne ganz viele Leute, die durchaus bereit wären, wenn man ihnen die Chance gibt, und das auch ein Stück weit anerkennt. Und damit meine ich nicht nur monetäre Anerkennung, sondern auch zwischenmenschliche Formen von Anerkennung zwischen den Generationen. Ne, die junge Generation, die wertschätzt, die alte Generation ihr Wissen teilt. Das ist ein wichtiges Konzept, ein wichtiges Projekt auch bei Unternehmensnachfolgen, die wir zum Beispiel begleiten. Ja? Da die unterschiedlichen Generationen zusammenzubringen, die Generation, die abgibt, die ihr Lebenswerk abgibt, die Generation, die annimmt, die ein Lebenswerk übernimmt, die natürlich andere Ideen hat, die natürlich andere Methoden nutzt. Aber diese beiden Welten zusammenzubringen, so zu vernetzen, dass Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet und im Prinzip eine geordnete Übergabe stattfindet, die Kunden erhält, die Wert schöpft, ist schon ziemlich wichtig. Es würde zu weit führen, diese ganzen Tools jetzt hier aufzuführen. Wir haben neurowissenschaftliche Verfahren, die wir nutzen, um Menschen einfach perfekt zueinander zu bringen. Wir nutzen Neurowissenschaften im Bereich Preboarding und Onboarding. Wir nutzen Neurowissenschaften dann, wenn es darum geht, perfekte Match bezogen auf eine ausgeschriebene Stelle zu finden. Da gibt es eine ganze Menge von wirklich wichtigen Themen und Tools, die wir da nutzen, aber die sind sehr, sehr stark individuell. Also da muss man auf jeden einzelnen Betrieb und die Bedürfnisse schauen. Und da nutzen wir dann wirklich filigran die Instrumente, die wir haben und von denen wir wissen, dass sie funktionieren.
Wirklich spannend. Ich denke, wir haben alle Themen soweit gestreift. Vielleicht eine abschließende Frage. Wie erreicht man dich? Wie geht das los in einer Zusammenarbeit? Wie kannst du Unternehmen niedrigschwellig helfen? Vielleicht auch solchen, die noch zweifeln und die da eine vage Idee haben, sich auf den Weg machen zu wollen, aber eben noch nicht der Fachkräftemagnet sind, zu denen du sie gerne machen würdest. So, wie ist der Einstieg? Wie kriegst du das hin? Wie geht das los?
Also vorweg mal, mein Antrieb bei dem Thema war letztendlich kein monetärer. Ich habe über einen Zufall ein Verfahren entwickelt, das nachweislich dabei hilft, die Attraktivität von Unternehmen erstmal zu messen und dann zu steigern. Und ich bin ja selbst, habe eben schon gesagt, Babyboomer. Ich stelle mir meinen Ruhestand so vor, dass ich als Unternehmensberater dann interessierten Unternehmen an der Stelle helfe. Und das ist mein Antrieb, Unternehmen in Deutschland attraktiver zu machen. Und ich weiß sehr wohl, auf diesem Markt ist unheimlich viel verbrannte Erde hinterlassen worden. Der Fachkräftemangelmarkt ist einer der größten Märkte, die wir zurzeit haben. Da tummelt sich jede Menge an Agenturen, an Beratern etc., die dir blau vom Himmel versprechen. Und ich habe dir eben von dem Bewerberfunnel erzählt, 17.000 Euro verbrannte Erde, nach einem halben Jahr keiner mehr da, 17.000 Euro verpufft. Und genau das ist für mich auch ein Antrieb, an der Stelle zu sagen, ey, ich bin dann mit einem anderen Angebot unterwegs Und deshalb sind die ersten drei Schritte meines Konzeptes sogar kostenfrei. Ich will dir die gerne kurz erläutern. Im Schritt 1, den nennen wir Hot Seat der Arbeitgeberattraktivität, also der heiße Stuhl, auf den du dann da als Chef, als Unternehmer draufkommst. Und ich stelle eine Menge unangenehmer Fragen. Und die stelle ich dir nicht, weil ich Bock habe, dich zu quälen, sondern die stelle ich, weil ich blinde Flecken herausfinden will. Wenn wir darüber sprechen, wie attraktiv bist denn du aktuell als Unternehmen, dann wirst du mir erzählen, was du alles schon für deine Belegschaft tust und findest wahrscheinlich gewisse Dinge auch richtig cool. Und ich sag dir vielleicht am Ende, du hast da schon einiges, was attraktiv ist, aber auch einiges, was veraltet ist. Also lass uns mal alles, was veraltet ist, wegräumen, mal schauen, was übrig bleibt. Und der Vorteil dabei, wenn ich es tue, ich mache es aus einer Metaposition letztendlich. Ich mache es aus der Perspektive eines externen Bewerbers, der vielleicht dich sieht und gleichzeitig aber dein Angebot vergleicht mit dem stärksten deiner Marktbegleiter. Sprich, du bekommst eine Perspektive, eine Einschätzung, eine Bewertung deiner Arbeitgeberattraktivität im Vergleich zum stärksten Marktbegleiter. Das ist schon mal der Punkt 1, der heiße Stuhl der Arbeitgeberattraktivität. Im zweiten Prozess, im zweiten Konzeptschritt gehen wir hin und analysieren die Wünsche deiner Belegschaft, ohne sie jemals gefragt zu haben. Klingt spooky, ist auch so. Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit denen wir das können. Bildgebende Verfahren, die uns am Ende in die Lage versetzen, diese eben schon erwähnte Schnittmenge aller Wünsche zu definieren und zu adressieren und dann Lösungen für deine individuelle Belegschaft zu finden. Also nichts aus dem Regal, kein 0815, kein Standardprodukt, jeweils individuell auf deine Belegschaft abgestimmt. Und im dritten Schritt gießen wir all diese Erkenntnisse in ein Konzept, das dir vorgestellt wird, das du von uns erhältst. Mit diesem Konzept kannst du, wenn du willst, der attraktivste Arbeitgeber deiner Branche in deiner Region werden, indem du all das, was wir dir sagen, umsetzt und mitnimmst. Also du kannst es selber machen. Bis dahin, ich sag's nochmal, kostenfrei. Ja, da kann man jetzt die Stirn runzeln und sagen, das ist der Typ verrückt, der kostenfrei macht, kostet auch viel Zeit. Stimmt. Bis dahin investieren wir etwa 2 Tage und du als Arbeitgeber vielleicht 1 Stunde in dem Prozess. Ja? Und der Punkt ist aber der, 80% der Unternehmen, die bis dahin den Weg mit uns gehen, die entscheiden sich dann auch für die Umsetzung mit uns. Dann folgen daraus die weiteren 3 Schritte. Aber der für mich wichtige Punkt ist, ich möchte ein seriöses Angebot. Ich möchte ein Angebot, bei dem du, nachdem du die Lösung siehst, entscheidest, möchte ich die jetzt mit dem Typen umsetzen. Wir haben über die ersten 3 Schritte die Chance, uns kennenzulernen, zu überlegen, zu entscheiden, wollen wir das miteinander umsetzen? Haben wir da Lust drauf? Glauben wir gemeinsam daran, dass wir das in deiner Branche, in deinem Unternehmen auch wirklich schaffen? Und nur wenn ich fest dran glaube und davon ausgehen kann, aufgrund meiner Erfahrung, dass ich das auch bei dir schaffe, werde ich dir am Ende sagen, jo, ich mache dir ein Angebot.
Also es ist einfach, es ist tatsächlich finanziell leistbar, es ist zeitlich leistbar. Absolut. Wer sind denn deine Kunden? Wie groß sollten die Unternehmen sein? Aus welcher Branche sollten die kommen? Hast du da Schwerpunkte? Schließt du was aus? Wer sind die du suchst und die du unterstützen kannst?
Also Unternehmen, die ich unterstütze, haben in der Regel zwischen 20 und 500 Beschäftigten. Die Branche spielt überhaupt keine Rolle. Ursprünglich habe ich gedacht, das macht einen Unterschied, in welcher Branche du mit dem Thema unterwegs bist. Aber dieses Konzept haben wir mittlerweile in 250 Umsetzungsbegleitungen umgesetzt, in 50 unterschiedlichen Branchen. Das lässt mich hier heute ganz mutig sagen, wahrscheinlich funktioniert es in jeder Branche. Also wir haben noch keine Branche gefunden, in der das nicht funktioniert hat. Wichtig ist, du musst als Arbeitgeber, ich sage es immer so, als Rheinländer, du musst das Herz am rechten Flecken haben. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Du musst den festen Willen haben, an deiner Arbeitgeberattraktivität zu arbeiten und dich dabei eben auch unterstützen zu lassen, weil am Ende zählt nur das Ergebnis. Und wenn du letztendlich nicht bereit bist, Dinge auch umzusetzen oder auch zu verändern, dann wird es echt schwierig. Ja? Also ich brauche schon Unternehmen, die bereit sind, die innovativ sind und sagen, ich probiere mal auch neue Sachen aus. Und das ist aber auch schon alles. Also mehr brauche ich an der Stelle nicht. Da kann sich jeder bei mir melden, der Lust hat, diese ersten 3 Schritte mal auszuprobieren. Und erst nach dem 3. Schritt entscheidest du dich, möchtest du diesen Weg gehen? Übrigens prüfen wir im 3. Schritt auch, ob dein Projekt, dein Anliegen förderfähig ist. Viele Unternehmer wissen nicht, dass der Staat solche Dinge fördert. Wir sind mit der Unternehmensberatung bei der BAFA gelistet Und insofern bekommst du in den alten Bundesländern 50% Zuschuss und in den neuen Bundesländern 80% Zuschuss, wenn dein Projekt in den Bereich der förderfähigen Projekte passt.
Einfacher Zugang, du bist einfach zu erreichen, es geht für alle Branchen, es ist insbesondere geht es um kleine und mittlere Unternehmen. Vielen, vielen Dank, lieber Rainer Hutmacher, für dieses sehr ausführliche Gespräch, wo wir wirklich sehr, sehr viele Facetten und Bausteine und Aspekte des Themas beleuchtet haben. Das war Rainer Hutmacher bei Business Talk am Kudamm, der Podcast. Weitere Informationen gibt es unter fachkräftemagnet.net. Rainer Hutmacher ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, immer sehr gut erreichbar und der Einstieg ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Infos und herzlich willkommen auch beim nächsten Mal bei Business Talk am Kudamm. Ich bin sicher, wir sehen uns noch und hören uns noch mal wieder.
Besten Dank, lieber Falk, hat Spaß gemacht.